Cases. Echte Fälle aus der Pflege.
Eine halbe Stunde warte ich schon auf meinen Tee. Das schreibt Patient Harald Würz. Ein Moment später ist ihm der Tee schlagartig total egal. Wie es dazu kam, wollen wir gleich zusammen mit dir errätseln. Und wir zeigen dir anhand deines Berufsrechts, wie du mit einer ähnlichen Situation umgehen kannst. Jetzt wünschen wir dir gepflegte Unterhaltung beim heutigen Fall mit dem Titel
Du tickst nicht richtig.
Hallo zusammen, mein Name ist Leonie Pardei und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zum Podcast True Cases, echte Fälle aus dem Berufsrecht. Und natürlich möchte ich auch Sandra und Jens euch begrüßen und euch herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Wunderbar, schön wieder dabei zu sein. Hallo Leonie.
Ich freue mich sehr, Leonie. Hallo, schön.
Ich habe euch heute natürlich auch wieder einen Fall mitgebracht und möchte euch herzlich zum Miträtseln einladen. Der Fall heißt, du tickst nicht richtig. Ich lese euch wieder den Rätseltext vor, beziehungsweise eine mystische Beschreibung, und ihr stellt mir Fragen, die ich im besten Fall mit Ja oder Nein beantworten kann. Das machen wir so lange, bis ihr irgendwie annähernd an den Sachverhalt rangekommen seid, beziehungsweise bis zu dem Moment, wo ich das Ganze auch auflösen kann. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Pflegefachfrau Silvia Faber öffnet kurz das Fenster. Kurz darauf bereut Patient Harald Wirz, geklingelt zu haben. Sandra und Jens, was kann passiert sein?
Harald Wirz kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ich habe das schon mal irgendwo gehört.
Sagst du noch mal ganz kurz, wie die Pflegefachperson hieß?
Silvia Faber.
Das sagt mir nichts.
Hast du nicht gesagt, wir haben hier immer echte Fälle?
Ja.
Okay. Handelt es sich hierbei um einen echten True Case aus der Pflegekammer NRW?
Also so würde ich es jetzt nicht sagen.
Ertappt.
Ach, guck an.
Aber
guck
es war ein wahnsinnig spannender Fall, das müssen wir auch mal sagen, den wir ja auch mit erleben durften beim Sommerkino hier in Düsseldorf, wo die Veranstalter ja wirklich 400 Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit gegeben haben, mit dran teilzunehmen. Das war schon echt eine tolle Aktion und deswegen glaube ich, kann ich mich an den Fall erinnern, Jens.
Ich glaube auch. Also ich glaube, ich habe davor auch gesessen oder gestanden und echt die Luft angehalten, als plötzlich diese Uhr flog.
Diese Uhr, richtig, ja. Genau. Im Film Die Heldin.
Ganz genau. Na. Jetzt bewegen wir uns hier natürlich nicht in NRW, also es ist kein Fall, der bei uns in der Berufspflichtkommission aufschlagen könnte, da der Film ja auch in der Schweiz gedreht wurde und auch, sag ich mal, von einem schweizerischen Krankenhaus, von einer schweizerischen Station handelt. Aber dennoch waren wir uns, glaube ich, ziemlich schnell einig, dass das ein super Fall sein könnte, den wir hier aufbereiten können. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die den Fall nicht kennen, würde ich noch einmal den Sachverhalt vorlesen, was passiert ist. Silvias Station war stark unterbesetzt. Den ganzen Morgen hastete sie schon atemlos von Zimmer zu Zimmer. Dabei war es vor allem Patient Harald Wirz, der ihre Geduld stark strapazierte. Der eigentlich mobile Patient hatte ständig Sonderwünsche und ließ Silvia für jede Kleinigkeit antanzen. Als er anmerkte, dass er seit einer halben Stunde auf seinen Tee wartete, nahm Silvia seine teure Uhr und warf sie im hohen Bogen aus dem Fenster. Und diese Szene ist mir auch vor allem, also bildlich gesprochen oder in dieser Bildsprache sehr hängen geblieben. Irgendwie diese Uhr, also sag ich mal, oder diese knappe Zeit, die Pflegefachperson auf der Station hatte den ganzen Tag über, wie diese Uhr wirklich im hohen Bogen aus dem Fenster irgendwie rausfliegt. Das war auch eine sehr teure Uhr, also eine Zeit als kostbares Gut fliegt im hohen Bogen aus dem Fenster. Das ist mir sehr hängen geblieben.
Total. Und es ist ja zumindest erstmal als filmisches Moment nicht erwartbar, sondern der Spannungsbogen ist ja aufgrund der Überraschung da. Und gleichwohl ist es eine Entladung. Ne? Also man merkt richtig bei der Heldin, wie dieser Akt dazu führt, dass sie ein Stück weit Freiraum sich schafft. Ja? Also die Frage nur, geht das mit Berufsrecht einher?
Ja, genau. Und es hat so viele symbolische Facetten. Ne? Ich meine, es ist in der Schweiz die Schweizer Uhr, die teure Schweizer Uhr, das Statussymbol schlechthin. Handelt es sich natürlich um einen Privatpatienten auch noch, also wirklich so ein paar Triggerpunkte, die wir Pflegefachpersonen alle kennen. Und dann natürlich auf der anderen Seite dieses Symbol für Zeit und eine Situation, die wir sicherlich alle mal in der Pflege gehabt haben, nämlich wirklich einfach Unterbesetzung, unmöglich sich darin noch korrekt zu bewegen. Und das, glaube ich, ist auch immer wichtig in solchen Aspekten der Berufspflichtverletzung zu verstehen. Gibt ja auch sehr, sehr eine große Kritik gegenüber der Pflegekammer nach dem Motto, naja, wir befinden uns einfach in einer arbeitsrechtlichen, prekären Grundsituation, dass ja dann die Pflegenden sich strafbar machen und dann bringen wir sie quasi in diese Situation hinein. Wir argumentieren auf der anderen Seite natürlich genau umgekehrt. Das heißt, wir sagen, wenn wir nicht deutlich machen und wenn wir keine Institution, eine Infrastruktur haben, die auf das Thema Berufsrecht auch bei eben prekären Arbeitssituationen aufmerksam machen, das korrekt einordnen, damit natürlich auch immer die Diskussion auch führen werden, wo liegt ein Organisationsverschulden vor, wo wurden Pflegende in Situationen gebracht, in denen sie nicht mehr so agieren konnten, wie es sich für den Berufsstand gehört. Das gehört ja mit in diese Erarbeitung und natürlich ist das auch eine Form von mildernden Umständen. Das ist ja überhaupt gar keine Frage und vor allen Dingen dann ein wichtiger Grund, auch auf ein Klinikum zuzugehen, wenn solche Situationen systemisch nicht abgestellt werden. Natürlich, das wissen wir auch, wir arbeiten in einem Beruf, wo Situationen entstehen und wo wir auch mit existenziell bedrohlichen Situationen für Patientinnen und Patienten zu tun haben, dementsprechend sowieso einen Beruf haben, der eine hohe Belastung mit sich bringt. Den haben wir uns tatsächlich ausgesucht, weil damit natürlich auf der anderen Seite auch eine hohe Fachlichkeit und auch viel Sinnhaftigkeit in unserem Beruf steckt.
Und das wurde im Film nachher ja auch sehr schön aufgelöst. Also sag ich mal, ne, dieser Privatpatient, der mobil ist, der ausschließlich schellt, um einen Tee zu bekommen, den er sich ja grundsätzlich auch selber holen könnte. Und ne, sag ich mal, diese emotional hochbelastbare Situation, in dem er sich ja auch befand, er hatte ja wirklich auch Sorgen um seine Familie, wie er das seiner Frau, meine ich, erzählt, wie er gegenüber seinen Kindern auftritt, wie er dass er auch selber erstmal mit der Nachricht klarkommen musste, mit einer unheilbaren Krankheit konfrontiert zu sein. Sag ich mal, ne, das, und so dieses Spannungsfeld, das wurde nachher ja auch in einem sehr versöhnenden Moment nochmal dargestellt. Aber gehen wir doch mal auf die fliegende Uhr ein, um die es ja eigentlich auch in dem Fall geht. Ist das eine Berufspflichtverletzung oder wäre das hier als eine Berufspflichtverletzung zu sehen?
Also stellen wir uns mal vor, es wäre in einer Klinik in Nordrhein-Westfalen passiert. Die Pflegefachperson wäre Mitglied der Pflegekammer NRW und wir würden Kenntnis erhalten, zum Beispiel über unsere E-Mail-Adresse berufsvergehen@pflegekammer-nrw.de, bekommen wir tatsächlich so eine Nachricht rein. Dann wäre ja der erste Schritt natürlich Feststellung der Mitgliedschaft. Der zweite wäre, den Anfangsverdacht erstmal festzustellen. Es könnte sich um eine Berufspflichtverletzung halten. Und Jens, wir würden so einem Anfangsverdacht auch bejahen. Das heißt, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Berufspflichtverletzung.
Wir würden das sicherlich bejahen, weil es ist zunächst einmal ja ein Entziehen eines Gegenstandes, welcher sich im Eigentum eines Patienten befunden hat. Und da fehlt zwar die Aneignung, aber es kann auch die Zerstörungsabsicht gewesen sein. Also Fakt ist, hier ist etwas passiert zum Nachteil des Patienten. Hier ist sein Rechtsgut betroffen oder vielleicht sogar beschädigt. Und damit ist der Anfangsverdacht gegeben. Und wir würden in die Ermittlung gehen.
Genau, also Pflegefachpersonen schmeißen keine Uhren aus dem Fenster. Punkt.
Üblicherweise nicht.
Richtig. Und dann würden wir natürlich in die Zeugenbefragung gehen. Das heißt, wir würden wahrscheinlich mit der Pflegefachperson natürlich selber sprechen. Wir würden wahrscheinlich auch Kontakt zum Patienten aufnehmen, fragen, ob er sich dazu äußern möchte und natürlich auch zur Klinikleitung. Jetzt wissen wir natürlich bei diesem Fall, sie hat sich extrem bemüht, ihr war sofort bewusst, dass sie einen Fehler gemacht hat. Sie hat sich extrem bemüht, die Uhr zurückzubekommen. Dann geht sie ja auch runter, versaut ihre ganz neuen Arbeitsschuhe, weil sie da unten im Gebüsch die Uhr sucht, die von einer anderen Patientin übrigens schon irgendwie angenommen wurde. Später gibt sie die ja auch wieder zurück. Das heißt, die Uhr kommt auch wieder zu ihrem Besitzer zurück. Ein echter Schaden ist definitiv nicht passiert. Und ein echtes Bereuen ist auch da. Und unter diesen Umständen würde man natürlich eben das, ich sage es jetzt mal bewusst, das Strafmaß festlegen. Jens, wie würdest du das einschätzen, wenn das bei uns in der Berufspflichtverletzungskommission reinkommen würde?
Also du hast es sehr, sehr gut beschrieben. Hier stünde ja quasi ein Strafmaß von bis im Raum. Und man muss tatsächlich den ganzen Fall bis zu Ende, in diesem Fall filmisch anschauen, um festzustellen, dass hier tätige Reue definitiv dokumentiert ist, auch nachvollziehbar glaubhaft gelebt wird, sodass man sehr, sehr stark zum Ergebnis kommen wird, letztendlich ist das eine Affekthandlung gewesen und man wird hier wahrscheinlich auf eine Ahndung komplett verzichten, ja, um zu sagen, das ist hier schon selber klar geworden, dass das kein Handeln pflegefachlicher Art ist.
Also eine klassische Mahnung der Präsidentin würde ausgesprochen an die Pflegefachperson und das würde eben bedeuten, es geht nicht in die Akte ein. Es ist ein Hinweis, okay, es ist uns zu Ohren gekommen. Man kann sicherlich auch davon ausgehen, dass im Rahmen der Zeugenaussage auch nochmal geklärt wird, warum war die Situation in dieser Schicht, in diesem Spätdienst, bei dem es sich handelte, so prekär. Das heißt, lieber Arbeitgeber, was tust du, damit unsere Kolleginnen und Kollegen nicht mehr in solche Situationen kommen? Also das macht auch nochmal Awareness in die, hoffentlich beim Arbeitgeber.
Total. Denn man muss ja ganz klar die Frage stellen, ist das, was Sie in diesem Film hier sehen, ein normaler Dienst in diesem Krankenhaus oder ist das eine einmalige Ausnahme unter dem Aspekt Verkettung unglücklicher Umstände, sodass man sagen kann, hier liegt eine Sondersituation vor. Wenn wir von Ersterem ausgehen müssen, sprich, das ist ein regelhafter Dienst so in dieser Einrichtung, dann muss man die Frage stellen, liegt auch ein Organisationsverschulden vor? Und dann muss man sicherlich auch die Leitungsebene mit in den Betracht ziehen, um zu schauen, ob hier tatsächlich eine Berufspflichtverletzung vorliegt.
Mir fällt dabei noch eine andere Facette ein, die ich auch sehr spannend bei dem Film fand. Die kurz nach dieser Szene oder kurz vor dieser Szene gab es einen weiteren Punkt. Es kam ja zu einer Reanimation, die nicht erfolgreich verlaufen ist. Und zwei Ärzte, also eine Ärztin, ein Arzt, kommen sozusagen so auf dem Flur an und sagen der Kollegin irgendwie, hey, da waren wir gerade bei einem Patienten, der sagt, du warst noch gar nicht einmal da. Und diese Pflegefachperson rennt sich echt die Hacken wund, weil sie alleine auf Station ist. Und unser Heilberufsgesetz gibt durchaus eben auch Aussagen zu dem Thema kollegiales Verhalten von Heilberufsangehörigen. Das heißt, Kammerangehörige von anderen Heilberufskammern, Ärzten in dem Fall, haben auch eine Verpflichtung, sich uns gegenüber und wir mit denen gemeinsam in einem guten interprofessionellen Austausch zu bewegen. Das heißt, also wenn ich schon die Kollegin alleine lasse, ja, weil ich sage, okay, ich bin nicht dafür zuständig, dass die Aufgaben von Pflege zu übernehmen als Arzt, um Gottes Willen. Aber dann kann ich mir zumindest auch so einen Spruch verkneifen. Ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Wir haben immer wieder auch Themen der Berufspflichtverletzung oder der Zusammenarbeit, wo wir auch dann durchaus auf die Ärztekammer zugehen und auch sagen irgendwie, Mensch, hier haben wir einfach das Gefühl, dass das kollegiale Miteinander zwischen den Heilberufen nicht gut läuft. Wie wollen wir damit umgehen?
In der Tat, da sind wir mittlerweile gut vernetzt und kennen unsere Ansprechpartner.
Ich würde vielleicht noch einmal auf die Mahnung eingehen, die ausgesprochen werden könnte von der Präsidentin. Du hattest gerade gesagt, Jens, dass genau diese Mahnung eben nicht in der Akte der Pflegekammer bzw. des Mitgliedes verbleibt. Das heißt, diese Mahnung wird einmalig ausgesprochen, per Brief übermittelt und es bleibt, sage ich mal, im Vertrauensverhältnis zwischen der betroffenen Pflegefachperson und der Kammer. Ist das richtig?
Genau. Das ist quasi das mildeste Mittel der Ahndung, die wir kennen, die das Gesetz auch kennt. Und in der Tat ist es ein Brief, da steht halt nochmal kurz der Sachverhalt drin. Und die Präsidentin mahnt, dass das hier ein Verhalten war, was nicht pflegefachlich adäquat ist und fordert auf, das in Zukunft zu unterlassen. Mhm. So, damit ist das abgelegt. Es kommt nicht in die Akte. Das ist eben der Unterschied zwischen einer Mahnung und einer Rüge. Mhm. Die Rüge würde tatsächlich in der Akte hinterlegt. Das wäre aber in diesem Fall nicht angemessen.
Ich muss aber auch dazu sagen, in unseren über 100 Fällen, die wir jetzt in den letzten 2 Jahren bearbeitet haben, ist dieses sehr, sehr, sehr milde Mittel auch, glaube ich, wenn überhaupt einmal vorgekommen, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Das ist durchaus nicht häufig angewendet wird. Ja. Ich kann die Zahl nicht hundertprozentig sagen, aber es ist im niedrigschwelligen, einstelligen Bereich, da hast du recht, ja.
Und der Arbeitgeber wird auch nicht über diesen Fall informiert oder bekommt er gegebenenfalls Rückmeldung oder zumindest Kenntnis von dem Fall, weil Ermittlungen eingeleitet werden?
Naja, das geht in dem Fall, wo es ja um Organisationsverschulden geht und auch um die Frage von einem Kontext in der Situation in einer Klinik, wird die Klinik ganz sicherlich auch im Rahmen der Zeugenaussage ange, fragt. Also ganz, ich sage jetzt mal, ganz unterm Deckel bleibt es nicht. Mhm. Nein.
Mhm. Aber sie bekommen natürlich keine Abschrift der Mahnung.
Nein.
Also das bleibt tatsächlich ein Brief, abgesendet von der Präsidentin, gerichtet an die Delinquentin.
Also ist der Arbeitgeber lediglich in der Ermittlungsphase eingebunden.
Ja, ja. Also natürlich oft hängen ja arbeitsrechtliche Fragestellungen oder arbeitsrechtliche Prozesse auch mit berufsrechtlichen Fragestellungen zusammen. Das hatten wir jetzt schon noch an ein, zwei Themen, dass es tatsächlich auch Arbeitgeber gab, die gesagt haben, naja, wir machen jetzt eine arbeitsrechtliche Maßnahme davon abhängig, wie die Pflegekammer das berufsrechtlich einschätzt. Also ich weiß, dass das zum Beispiel ist mal eine Diskussion um einen Fall ging, wo eine Kollegin freiheitsentziehende Maßnahmen durchgeführt hat, indem sie den Wäschewagen unter die Klinke eines Patientenzimmers gestellt hat, sodass der Patient die Klinke nicht mehr runterdrücken konnte und dementsprechend in seinem Zimmer verbleiben musste. Das ist natürlich eben eine Straftat. Also freiheitsentziehende Maßnahme ohne Gerichtsbeschluss ist einfach nicht richtig. Aber es hat natürlich auch berufsrechtlich Vergehensaspekte. Und wenn dann ein Arbeitgeber sagt, muss ich jemanden kündigen? Hat er sich falsch verhalten? Dann kann es für ihn, je nachdem, juristisch nachher wichtig sein, wenn es nachher zu einer juristischen Auseinandersetzung kommt, können wiederum auch Anwälte oder Gerichte natürlich auch bei uns Rückfragen stellen und sagen, wie wurde das denn berufsrechtlich geahndet? Dann wissen wir, ob arbeitsrechtlich korrekt reagiert wurde. Also die Sachen hängen teilweise einfach zusammen.
Das ist nochmal ein ganz interessanter Aspekt, den du da ansprichst. Gibt es dann so eine Art Reihenfolge, also wie ermittelt wird? Also wenn jetzt beispielsweise das Strafrecht tangiert ist, wenn das Berufsrecht betroffen ist oder auch das Arbeitsrecht dort irgendwie noch eine Rolle spielt?
Es gibt insofern keine Reihenfolge, als dass irgendwo gesetzlich fixiert ist, es muss erst der, dann der, dann der. Sondern in aller Regel ist es so, dass andere staatliche Behörden deutlich umfangreichere Kompetenzen haben in der Ermittlung oder Befragung. Darüber hinaus gibt es dann die Gerichte, die halt für eine Rechtsprechung zu sorgen haben und die sie so lange quasi bearbeiten, bis eine Rechtsverbindlichkeit da ist. Und wir als Kammer nehmen in aller Regel die Informationen, die wir von den anderen Behörden oder Gerichten bekommen, um dann quasi sie einfließen zu lassen in unseren Entscheidungsprozess. Von daher kommt es relativ häufig vor, dass wir Verfahren, wo wir festgestellt haben, es liegt ein Anfangsverdacht vor, dann erst einmal aussetzen, weil wir wissen, eine Staatsanwaltschaft ermittelt noch oder ein Gericht ist noch im Prozess der Urteilsfindung. Und nehmen es dann aber automatisch wieder auf, sobald wir von dem Ende der Ermittlung oder des Verfahrens Kenntnis haben. Und das erlangen wir dadurch, dass eben alle Gerichte und Behörden in Deutschland verpflichtet sind, jeweils andere Instanzen, die mit dem Fall auch befasst sind, also auch Zuständigkeit aufweisen können, informiert werden müssen.
Ich möchte gerne noch eine Frage stellen. Und zwar ist es ja jetzt in dem Fall so, dass die Uhr des Patienten nicht zu Schaden gekommen ist. Das kam ja im Film nachher raus. Die hatte ja, sage ich mal, keinen Defekt mitbekommen oder auch keine Verschmutzung. Aber wenn der Patient sich entschieden hätte, das zur Anzeige zu bringen, dann hätte er sich ja voraussichtlich an die Polizei gewandt und gesagt, oder sage ich mal, die Person angezeigt, die Uhr aus dem Fenster geworfen hätte. Wie kommt ihr dann ins Spiel oder wie würde die Pflegekammer ins Spiel kommen?
Genau über den eben skizzierten Weg. Die Polizei nimmt den Fall auf, macht eine Zeugenbefragung, befragt wahrscheinlich auch die Täterin, weil die ist hier bekannt, und ermittelt in dieser Sache. Und diese ganzen Daten, die dann zustande gekommen sind, übergibt sie dann an die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen, weil sie weiß, wir sind dafür zuständig, denn so haben wir diesen Fall ja ein bisschen gebogen, dass die Protagonistin tatsächlich Mitglied der Pflegekammer NRW ist.
Dazu ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet. Ne? Also in dem Moment, wo solche Verfahren laufen und der Staatsanwalt nimmt an, dass es auch eine berufsrechtliche Facette haben kann, weil es während der Arbeitszeit beispielsweise, das ist ein sehr gutes Indiz, das erkennt eine Staatsanwältin, einen Staatsanwalt sofort. Und dann tatsächlich gibt es die, jetzt helf mir nur, Jens, wie das nochmal heißt.
MISTRA ist MISTRA, die Abkürzung, ne? Mitteilung in Strafsachen. Und unsere Erfahrung dabei ist tatsächlich, dass wir da sehr grundlegend informiert werden. Es gibt einzelne Fälle, die wir einstellen müssen, weil wir im Laufe des Verfahrens feststellen, es handelt sich zwar um einen Fall in einer pflegerischen Einrichtung oder in einem pflegefachlichen Kontext, die handelnde Person ist aber beispielsweise Pflegefachassistentin oder noch in der Ausbildung zur Pflegefachfrau, zum Pflegefachmann, dann müssen wir feststellen, wir sind nicht zuständig und stellen das Verfahren ein. Mhm.
Das heißt, dort würden dann keine berufsrechtlichen Konsequenzen folgen können, genau, weil diese Person eben dem Berufsrecht nicht unterliegt.
Genau. Trotz alledem spielt die staatsanwaltschaftliche und auch die gerichtliche Kavitatur komplett weiter und wird dort auch zu einem Ergebnis kommen.
Wir hatten vorhin, als wir den Fall nochmal skizziert haben, darüber gesprochen, dass es natürlich einige Triggerpunkte gab jetzt in dem, beziehungsweise in der Arbeitsorganisation, in der Schicht, wie sie abgelaufen ist. Und die Uhr, die fliegende Uhr aus dem Fenster ist natürlich auch eine sehr drastische Bildsprache, die in dem Film gewählt worden ist. Vielleicht jetzt nochmal realistisch in den Pflegealltag geschaut. Kann man sagen, ob es eine Schwelle gibt, die überschritten ist und ab der ist es auch wirklich relevant, in irgendeiner Form sich zu melden? Also eine fliegende Uhr aus dem Fenster, das ist sehr drastisch, aber vielleicht, wenn ich auch sehr mich mal im Ton vergreife, wenn ich jemanden anblaffe, wenn ich sehr wirsch antworte, wäre das auch schon was hier in der Berufspflichtverletzungskommission landen könnte?
Das ist total spannend, weil ich glaube, diese Frage stellen sich die Kollegen sehr, sehr oft so nach dem Motto, was wäre denn wenn? Und was wäre denn, wenn ich jetzt statt die Uhr rausschmeiße, eben nur so antäusche? Oder wenn ich drohe, dass ich sie rauswerfe, bin ich dann schon falsch unterwegs? Und erstmal grundsätzlich gilt natürlich genau das, was wir vorhin auch als Grundsätze genannt haben. Das heißt, alles, was das Vertrauen in den Berufsstand schädigt, ist eine Berufspflichtverletzung. Das heißt, auch ein Drohen ist etwas, wo ein Patient danach nicht mehr Vertrauen hat, sondern halt weniger. Und dann gehen wir wieder eher in die Schwere. Ich glaube aber ganz ehrlich, manchmal helfen uns diese Präventivgedanken, was wäre, wenn, gar nicht so richtig weiter. In den ganz konkreten Fällen fällt das Urteil an ganz vielen Stellen sofort sehr eindeutig aus. Also sicherlich eben genauso die Frage zum Beispiel, habe ich Signaltöne nicht gehört oder habe ich nicht reagiert auf Signaltöne, wo wir ja auch Kollegen aus der Fachlichkeit haben, die uns die Signaltöne beispielsweise auch klar definieren können, um was es sich dabei gehandelt hat. Wie stark muss man das einschätzen? Oder eben genau bei dem Punkt zum Beispiel, dass es zur Androhung von Gewalt kommt. In dem Moment, wo das bei uns tatsächlich in einem Fall beschrieben war oder wir den Fall dann vor Augen hatten und gelesen haben und in der Kommission bearbeitet haben, war sofort klar, nein, dieses Androhen ist nicht in Ordnung. Ich glaube also, es gibt ganz, ganz, ganz viel Grauzone und es gibt nie im Vorfeld das, was man auf alle Fälle schon mal eindeutig vorbearbeiten kann. Das ist auch die Stärke dieser Idee einer Berufspflichtverletzungskommission und auch das der Berufsstand das selber beurteilen kann, weil es sich immer im individuellen Fall für einen Fachkollegen ganz konkret zeigt und wir das dann sehr sauber in der Situation bearbeiten können. Das schützt auch Kollegen. Also genau auch die Idee, dass wir natürlich dann eben auch diese fachliche Einschätzung geben können und auch an der einen oder anderen Stelle sagen können, nee, komm, da kann man auch die Kirche im Dorf lassen. Das ist in diesen Verhältnissen, in denen das gerade beschrieben wurde, nachvollziehbar. Da gibt es eher, sage ich jetzt mal, etwas, was wir im Konflikt der Professionen bearbeiten müssten oder an anderen Stellen. Und das zeigt sich eigentlich im konkreten Fall sehr gut.
Da gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen, liebe Sandra. Das hast du wunderbar zusammengefasst und beschrieben. Man kann sagen, wenn wir tätig werden, ist immer die Frage, gibt es irgendein Rechtsgut, was verletzt ist? Gibt es irgendetwas, wo der Patient oder der Berufsstand einen Nachteil durch hat? Und wenn das der Fall ist, dann stellen wir diesen Anfangsverdacht dar. Wie der Fall dann weitergeht, entwickelt sich immer ganz individuell an diesem Fall.
Sehr schön. Ich glaube, dann können wir diesen Fall auch schließen.
Ja, wo du das vorhin so beschrieben hast, habe ich nochmal gedacht, uns ist auch in der Berufspflichtverletzungskommission sehr, sehr klar, dass wir eine ganz, ganz hohe Verantwortung haben.
Total.
Also deswegen sind wir da ja auch nicht, also mit unserer Fachlichkeit sind wir diejenigen, die das fachlich beurteilen. In der Juristizität, sage ich jetzt mal, also wir lassen uns hier sehr gut von unseren JuristInnen in der Geschäftsstelle, aber auch von unserer juristischen Beratung, das heißt von einer Kanzlei, noch mit begleiten, damit wir die Schritte wirklich sauber und gerecht durchführen. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig, gerade weil natürlich auch die Vorstandskollegen beispielsweise am Anfang wirklich sich gut überlegt haben, ob sie diese Verantwortung übernehmen können, auch dieses Thema der Berufsaufsicht zu übernehmen. Das hat eben, das gehört zum Kammerwesen mit hinzu. Und ich finde es auch nach wie vor vollkommen richtig, nur Pflege kann wirklich beurteilen, was eine Berufspflichtverletzung in der Pflege ist. Auch wenn wir es bis jetzt halt eben immer anders erlebt haben, dass Ärzte oder Juristen das entschieden haben. Jetzt machen wir das selber, damit übernehmen wir auch eine Verantwortung, das ist uns sehr bewusst.
Und es wäre natürlich auch super, wenn, also sage ich mal erstmal, wenn so ein Fall aufkommen würde, eigentlich genau das, was wir jetzt gerade gemacht haben, auch direkt beim Arbeitgebenden passieren würde. Also die Pflegefachperson war in dieser Situation, sie ist einen Schritt zu weit gegangen, indem sie die Uhr aus dem Fenster geworfen hätte und dann genau diese Besprechung nochmal, was ist genau passiert, was war der Grund, warum es zu dieser Eskalation gekommen ist, wo hat der andere Berufsstand, also wo haben auch die, oder wo hat die Ärzteschaft auch eine Verantwortung mitzutragen, wo hat meine Kollegin, mein Kollege auch eine Verantwortung mitzutragen, mein Vorgesetzter, die Arbeitsorganisation, wo habe ich selber auch Verantwortung für mich selbst zu übernehmen.
Das ist so wichtig, Leonie, weil da geht es tatsächlich um echte Fehlerkultur. Fehler passieren, gerade in unserem Beruf, wo der Druck so hoch ist, ist doch vollkommen klar, dass auch mal was nicht richtig läuft. Wenn wir jetzt dort in so eine klassische Blame-Culture reinkommen und sozusagen die Schuldfrage in den Vordergrund stellen, werden wir in den Organisationen und auch für unseren Berufsstand keine Weiterentwicklung ermöglichen. In dem Moment, wo diese Schuldsituation im Raum steht, ist Stillstand da. Und deswegen finde ich das Berufsrecht auch so toll und so spannend, weil immer die Idee der Verbesserung der Situation im Vordergrund steht und eben nicht die Schuld. Ich finde das sehr, sehr gut für uns und darin bewegen wir uns auch sehr gerne, Jens. Ne?
Absolut. Und damit eben auch der Förderung des pflegefachlich korrekten Tuns. Und ja, das Gesetz hat so ein etwas altehrwürdiges Wort dafür, das benennt es als den hochstehenden Berufsstand. Und ja, das impliziert so diese Verantwortung, die Seriosität, das professionell Dasein und diese Vertrauens- und Garantenstellung, die Pflegefachpersonen für Pflegeempfangende haben. Und darum soll es schließlich gehen.
Sehr schön. Dann danke ich euch beiden, dass ihr heute auch wieder mit dabei wart. Vielen Dank für die Einblicke, für euren Input, den ihr nochmal gegeben habt. Und damit würde ich mich verabschieden.
Wunderbar, bis zum nächsten Mal.
Ja, liebe Leonie, vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.
True Cases. Echte Fälle aus der Pflege.
Ist ein Podcast der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen für alle Pflegefachpersonen in NRW, basierend auf dem gleichnamigen Kartenspiel zur Berufsordnung. Wenn du noch mehr True Cases hören möchtest, dann abonniere einfach diesen Podcast. Und wenn du das True Cases Kartenspiel kostenlos erhalten möchtest, melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und jetzt vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.